Herzlich willkommen zu Dein mobiler Reiseberater, der Solamento Reisepodcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Vollbluttouristikerin Saini Savané freue ich mich jetzt auf die beiden Solamento Reiseberaterinnen Monika Priller und Elke van Hülst. Hallo Monika.
Hallo.
Hallo liebe Elke.
Hallo, grüß euch.
Ja und hallo Saini.
Hi.
Ihr seid kürzlich mit einer kleinen ausgewählten Reisegruppe von Solamento Reiseberatern in Sri Lanka gewesen. So, und in dieser Doppelfolge sprechen wir über euren Reiseverlauf, auch über eure Erlebnisse. Was habt ihr alles gesehen? Was habt ihr alles erfahren? Vielleicht fangen wir mal so an, dass es ja auch vielleicht einen Anlass gab, ja, warum ihr zusammengekommen seid, warum ihr diese Reise angetreten seid. Wer mag mal anfangen? Warum seid ihr überhaupt nach Sri Lanka geflogen?
Soll ich mal anfangen? Dann
ja, Elke, bitte.
Beginne ich mal. Also wir machen seit einigen Jahren von Solamento eigene Inforeisen. Das sind unsere sogenannten Sola Experiences. Und Sri Lanka war die letzten Jahre leider aufgrund verschiedener Vorkommnisse, wissen wir alle, die Unruhen im eigenen Land. Dann war die Staatspleite vor 2 Jahren touristisch eigentlich nicht sehr gefragt und wird im Moment unheimlich gehypt. Und dann war der Wunsch bei uns Reiseberatern eben auch, weil wir viele Sri Lanka noch nicht eigenständig bereist hatten, lasst uns doch mal eine Experience nach Sri Lanka auflegen. Und unsere Kollegen aus der Marketingabteilung haben dann entsprechende Partner gesucht mit Olaf Hink und den Uga Escapes und mit Sri Lankan Airlines und haben was ganz Tolles zusammengestellt.
Ach, schön.
Nur für euch?
Nur für Solamento, genau. Cool.
Ja, sieht man mal wieder.
Und Uga Escapes haben wir schon mal gehabt, Dominik, richtig?
Richtig, da sind wir schon mal durch die Hotels sozusagen auditiv geflogen. Also da sind wir schon mal, haben wir ganz viele der Hotels besucht und hatten die hier vorgestellt, ja?
Ja, persönlich kennenlernen ist natürlich schöner. Da bin ich gespannt, was ihr noch erzählt.
Ja. Monika, wie ging's los? Was muss man vor Reiseantritt alles bei Sri Lanka beachten?
Also auf jeden Fall braucht man einen Reisepass, der nach der Reise noch mindestens 6 Monate gültig ist. Also das ist sehr wichtig. Man braucht ein Visum. Man kann es mittlerweile online beantragen. Das geht eigentlich relativ unkompliziert. Kostet so circa $50. Genau, und dann kann es eigentlich schon per Direktflug sind wir von Frankfurt nach Colombo geflogen mit Sri Lankan Airlines. Geht es dann los. Also Flugzeit waren Hinflug knappe 10 Stunden und der Rückflug knappe 11 Stunden.
Okay.
Oh, cool. Also ich werde jetzt hier direkt mal gestehen, dass ich ja nur einmal auf Sri Lanka war und das war 1995, direkt nach dem Abitur. Jetzt kann wieder der eine oder andere ausrechnen, wie alt ich bin. Und es war meine erste Fernreise. Und die war von der Anreise her nicht so smooth wie jetzt bei euch. Also ich habe damals nicht den Luxus eines Direktfluges gehabt. Und deswegen also 10 Stunden, um dann in so einem Paradies anzukommen, weil das muss man einfach sagen, es ist echt tropisch. Das finde ich schon richtig, richtig cool. Das erleichtert einen viel. Das Ankommen ist schöner. Und dann habe ich aber noch einen anderen Punkt, den ich unbedingt euch fragen möchte. Weil ich war damals ja eben sehr, sehr jung, erste Fernreise und auch noch allein. Ich habe mir alles zum Thema Malaria-Prophylaxe reingeschmissen, was es irgendwie gab. Also der Arzt hat, glaube ich, an mir gut verdient, weil ich war wirklich noch nicht reiseerfahren wie heute. Ich habe mir vorher für den Ort, also was ich da quasi genommen habe, und wenn wirklich was passiert hätte, noch eine Keule. Dementsprechend reagiert natürlich dann auch der Körper. Was habt ihr gemacht? Wie ist das heutzutage? Gab es überhaupt irgendwas, was ihr, außer Visum, was wahrscheinlich sehr schnell gegangen ist, das E-Visum, wie ihr gesagt habt, unkompliziert, habt ihr noch irgendwas gemacht, um euch vorzubereiten?
Also von den Impfungen her ist nichts, also man braucht keine Malaria-Impfung. Sri Lanka ist malariafrei, also es ist keine Prophylaxe.
War es wahrscheinlich damals auch.
Wahrscheinlich, genau. Man sollte natürlich die gängigen Impfungen haben, die man ja sowieso hat. Aber es ist keine extra Impfung für Sri Lanka erforderlich.
Also das Einzige, worauf immer hingewiesen wird, aber das kommt ja ganz selten vor, ist eine Gelbfieberimpfung ist erforderlich, wenn man vorher in einem Gelbfiebergebiet war. Aber das weiß man dann, also da wird auch überall darauf hingewiesen, wenn man sich die Einreisebestimmungen anguckt. Also das ist überhaupt kein Thema. Wir sind alle ohne Malaria-Prophylaxe und nur mit gängigen Impfungen losgefahren und hat alles super geklappt.
Ja, cool. Also das ist doch das Tolle an Fernreisen heutzutage, dass du einfach quasi in den Flieger steigst, ohne vorher irgendein Heckmeck Also ja, ich merke schon, es ist dann doch anders als 1995. Und als ihr dann angekommen seid, das war für euch alle das erste Mal?
Wir hatten eine einzige, die schon mal eine Ayurveda-Kur gemacht hat, was natürlich ein ganz großes Thema in Sri Lanka ist. Die war mal für 14 Tage, aber tatsächlich auch nur in einem Ayurveda-Hotel und das lag auch schon etliche Jahre zurück. Ansonsten waren wir wirklich absolute Anfänger, was Sri Lanka angeht und alle mit großer Spannung, vielen Erwartungen und das kann ich vorwegnehmen, alle mit großer Begeisterung nach Hause geflogen.
Das ist gut. Wie war denn der Flug mit Sri Lankan Airlines? Das war ja dann für wahrscheinlich alle oder fast alle dann auch zum ersten Mal die Benutzung dieser Airline, oder? Sri Lankan Airlines?
Also es war das erste Mal mit Sri Lankan Airlines und wir hatten das große Glück, dass wir ein Upgrade auf Business bekommen haben und konnten den Hinflug tatsächlich in der Business Class genießen, was für mich jetzt auch das erste Mal war. Und somit war das Ganze natürlich noch wesentlich entspannter. Also die Zeit verging wie im Flug. Man konnte ein bisschen schlafen, sich ein bisschen erholen und kam dann eigentlich wirklich entspannt in Colombo an.
Super.
Wichtig ist aber zu wissen, dass Sri Lankan Airlines oft Maschinen von Air Belgium einsetzt. Da haben viele meiner Kunden manchmal auch Probleme und sagen, oh, Air Belgium, die sind ja nicht so wahnsinnig bekannt oder so sind die auch gut. Also wir sind mit einer Air Belgium Maschine tatsächlich hin und zurück geflogen und es gab da nichts auszusetzen. Also wie Moni schon sagt, Hinflug war natürlich was Besonderes. Ich bin auch das erste Mal Business geflogen. Man kommt wesentlich erholter an. Der Rückflug war dann ganz normal in Economy Class. Ja, das ist nicht besser und nicht schlechter als bei anderen Airlines, wenn man 10 Stunden eine Fernstrecke fliegt. Also von daher absolut in Ordnung und vor allem man hat den Vorteil des Direktfluges.
Ja, wird man nochmal wieder schön geerdet, ne? Zurück dann auch mal wieder Eco,
Genau.
hin Business in den Urlaub, das ist gut. So kann die Vorfreude beginnen und dann zurück schon. Ist ja nicht immer alles Business, ne, im Leben, sondern auch mal Eco. So auch mal wieder mal zurückfliegen, ist ja auch mal ganz gut dann wieder, ne? Muss man auch mal ehrlicherweise sagen.
Und dazu kann man den Kunden auch besser sagen, was auf sie zukommt, ne? Also was der Normalfall ist, denn der normale Kunde wählt ja in der Regel den günstigeren Tarif.
Ja, genau. So, und dann seid ihr angekommen in Colombo, in der Hauptstadt.
Genau. Und was ich vielleicht noch dazu erwähnen möchte, also gerade immer das Thema Geld wechseln. In Sri Lanka hat man ja die Rupien und es ist immer besser, wenn man das Geld in dem Land wechselt, in dem man dann ankommt. Und in Colombo gibt es ganz viele Automaten, wo man sich das Geld per Kreditkarte einfach ziehen kann. Also das wäre so Empfehlung von mir, nicht in dem Land wechseln, in dem man abreist, sondern immer in dem Land machen, wenn man ankommt. Da kriegt man auf jeden Fall den günstigeren Kurs. Und ich finde auch, man sollte Bargeld mit dabei haben für Trinkgelder, ja, wenn man spontan sich was kaufen möchte. Ansonsten kann man natürlich vor Ort sehr vieles per Kreditkarte bezahlen, aber ein paar Scheine würde ich immer dabei haben.
Seid ihr denn dann auch über Nacht oder seid ihr ein bisschen in der Hauptstadt geblieben, ein bisschen rumgefahren? Weil für mich war das damals natürlich wahnsinnig faszinierend. Erste asiatische Großstadt, kann man tatsächlich sagen. Wie war das bei euch? Wie ging es dann weiter?
Also bei so Inforeisen ist immer der Zeitfaktor das Thema. Das Programm war wahnsinnig vollgeproppt. Wir sind also nach Ankunft am Airport in Colombo abgeholt worden von der Agentur von Go Vacation mit einem Minibus und sind gleich 130 Kilometer gefahren zum Dambola Rock Temple. Das war also gleich die erste Sehenswürdigkeit, quasi noch mit Jetlag im Gepäck, aber das haben wir gleich am ersten Vormittag dann noch erledigt, sind nicht vorher ins erste Hotel gefahren, haben von Colombo am ersten Tag gar nichts gesehen. Wir haben später eine Zwischenübernachtung in Colombo gehabt, aber die Hauptstadt war fast kein Thema leider auf dieser Inforeise.
Aber wichtige Info auch für alle Finanzbeamten, die uns hier zuhören, das ist Arbeit, so eine Reise. Ne? Also nach der Ankunft nicht direkt wie andere ins Hotel und erstmal die Füße hochlegen, akklimatisieren an den Strand oder sonstiges, dass ihr direkt nach dem Langstreckenflug die erste Besichtigung gemacht habt, also direkt zum ersten Highlight, rein in den Bus und los geht's. Das zeigt halt, dass das doch auch ja, ein bisschen straffes, wie du gesagt hast, Programm immer ist.
Für uns ist das tatsächlich so, die meisten von uns nehmen auch ihr Laptop mit, auch auf solchen Reisen, weil natürlich auch Kundenanfragen in dieser Zeit kommen. Deswegen ist vielleicht noch ein Tipp, auch fürs Handy. Es gibt ja sogenannte eSIM-Karten, zum Beispiel einer der Anbieter ist Eralo. Da kann man für relativ wenig Geld, je nachdem, wie viel Gigabyte man jetzt benötigt, um zu arbeiten oder seine Social-Media-Kanäle zu bedienen, vorher halt sich ein Paket runterladen. Das günstigste kostet, glaube ich, $9,99. Und viele der Kollegen haben das genutzt. Man braucht natürlich ein eSIM-fähiges Handy. Meins war das leider nicht, aber wir hatten dann den Vorteil, dass in unserem Bus WLAN vorhanden war. Also man quasi rund um die Uhr dann auch mit den Kunden Kontakt halten oder eben auch zu Hause mal ein Foto schicken oder irgendwie so.
Ja,
Oh, cool.
ich sage jetzt nicht besser als in der Deutschen Bahn, weil diese Vergleiche will ich nicht immer wieder anstellen, aber
Machst du aber.
mache ich aber unterschwellig. Okay, ja, das ist natürlich cool. Ja, ihr seid ja nicht umsonst die mobilen Reiseberater und deswegen sollt ihr natürlich da auch entsprechend online sein. Und dann ging es aber in das erste Uga Hotel. Ja, dann durftet ihr dort rein, beziehungsweise seid angekommen.
Ja, wir sind also, wie gesagt, das erste Ziel war dieser Felsentempel Dambulla, der uns natürlich schon total begeistert hat. Das sind ja, ist ja auch Weltkulturerbe, wie sehr vieles übrigens in Sri Lanka, vor allem wegen der Höhlenmalereien. Also wir waren also kaum angekommen und haben Buddha in allen Positionen schon gesehen. Es gibt einen großen liegenden Buddha. Das sind fünf große Höhlen, die man sich mit Buddha-Statuen anguckt. Und so wird auch die Geschichte des Buddhismus einfach ein bisschen erzählt. Und von da sind wir dann wieder in den Bus gestiegen und haben das erste Uga-Hotel, das Uga Ulagalla, dann aufgesucht.
Schöner Name, Uga Ulagalla. Und wie war das, Monika? Wie war das, Monika, als ihr da angekommen seid? Beschreibt so ein
Es
bisschen.
war traumhaft.
Ja.
Also wir sind ja nach der quirligen Anfahrt, nenne ich mal, weil der Verkehr, also das Linksverkehr auf Sri Lanka und es war viel los auf den Straßen, von links, von rechts, von überall kommen die Fahrzeuge vor einem eingeschert und dann kommt man im Uga Ulagalla an und es liegt mitten in der Natur, sehr ruhig. Es ist wie eine kleine Oase. Es ist ein riesiges Gelände, das hat 58 Hektar und hat nur 25 Villen, wovon jede Villa einen eigenen Pool hat. Man wird dann in jedem Uga-Resort mit einem Begrüßungsritual willkommen geheißen. Hier wurden dann Kerzen angezündet. Ich fand es sehr schön. Man kommt direkt runter, man bekommt einen Begrüßungscocktail. Man wird einfach total herzlich aufgenommen.
Und das ist wirklich ein Resort, oder? Also 25 Villen, dann dieser riesige Bereich, das große Areal. Das heißt, das ist Retreat, kann man auch schon sagen, ne?
Das ist ein eigenes Resort, genau. Es hat sogar ein eigenes Reisfeld auf der Anlage. Das Besondere in dem Hotel ist vielleicht auch, jede Villa hat eigene Fahrräder, weil die Entfernungen einfach zu weit sind, dass man das zu Fuß gehen kann. Also wenn man zum Abendessen geht, schnappt man sich das Fahrrad und fährt damit zum Abendessen. Oder man kann sich auch von den Golf, na, wie heißen sie? So, jetzt habe
Golfkasten.
ich einen. Von den Golfcarts abholen lassen, genau. Aber ich fand das ganz, ja, bezaubernd mit den Fahrrädern das alles zu erleben, weil das ist, finde ich, schon außergewöhnlich.
Ja, und kommt man da klimatisch oder aufgrund der Anstrengung, kommt man da ins Schwitzen, wenn man da abends zum Essen fährt? Oder wie habt ihr das gemacht?
Also man kommt auch ohne Fahrräder ins Schwitzen, weil es war zu unserem Zeitpunkt, für uns war es sehr warm, sehr schwül. Wobei die Temperaturen so um die 30 Grad gelegen sind. Aber wir haben das als sehr schwül empfunden. Also wir mussten auch beim Nichtstun schwitzen, ganz ehrlich. Also es war eine Umstellung von unserem Winter auf die warme Jahreszeit. Man gewöhnt sich dran, aber da spielt jetzt das Radfahren keine Rolle mehr.
War dann auch schon egal.
Jetzt
Ja.
helft mir mal kurz nochmal von den Jahreszeiten, die ihr jetzt als Reiseberater empfehlen würdet. Ganzjährig, ich war zum Beispiel damals wirklich im Sommer, in der Monsunzeit sogar oder in der Wechselzeit oder wie heißt das nochmal dort. Wie habt ihr das jetzt erlebt oder auch erzählt bekommen?
Also grundsätzlich würde ich immer sagen, ist Sri Lanka tatsächlich ein Ganzjahresziel. Wenn man dem großen Monsunregen ausweichen will, würde ich sagen, die Ostküste vielleicht so von März bis November und die Südküste von November bis April. Zwischendrin hat man aber das Bergland und dieses kulturelle Dreieck. Das kann man ganzjährig bereisen, aber im Mai und Juni sind dann tatsächlich starke Regenfälle. Wir waren eigentlich im April jetzt ja schon so ein bisschen in dieser Regenzeit drin. Wir haben, glaube ich, ein oder zwei kleine Regenschauer abgekriegt. Tagsüber schien ganz oft die Sonne. Es waren zwar ab und zu mal ein paar Wolken da, aber ich würde sagen, wir haben bestes Wetter gehabt. Also das war echt toll.
Noch cool. Ja, und ich war damals auch noch ein bisschen an der Westküste. Jetzt müsstet ihr mir kurz helfen. Sowohl der Felsen als auch das Ulagalla. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Wir sind 1,5 Stunden gefahren. Das habe ich noch in Erinnerung, habt ihr gesagt, vom Flughafen. Aber in welche Richtung?
Das ist in nördliche Richtung und das geht tatsächlich in diesen Bereich Zentralprovinz. Also das Ula Ulagalla ist kein Strandhotel. Du bist also mitten im Land quasi. Der Standpunkt wurde eben auch gewählt, weil wir von da aus dieses kulturelle Dreieck mit Anuradhapura und Sigiriya dann besucht haben und von da aus dann jeden Morgen fahrbare Distanzen nur zurückgelegt werden mussten.
Zu den Strandhotels kommen wir ja noch in Teil 2. Da habt ihr ja auch noch weitere Uga-Hotels besucht und dort genächtigt. Für Sani und mich ist immer ganz wichtig, ja, ich sag's direkt, Essen. Also Verpflegung, ne? Also ihr seid angekommen, ihr habt in der Business Class ein bisschen was gegessen, ja, vielleicht der eine oder andere auch was getrunken. Und dann habt ihr den Tempel besucht, ja, und oder den Felsentempel. Und dann ging es ins Hotel. Und wie viel Uhr war es da? Und gab es dann direkt einen Snack oder konntet ihr dann schon zum Abendessen radeln?
Also wir haben zuerst Mittagessen bekommen im Uga Ulagalla. Sri Lanka ist bekannt für Curry. Und Curry ist vielleicht nicht unbedingt so, wie wir das in Erinnerung haben oder wie wir das hier in Deutschland essen, sondern das sind ganz viele verschiedene Schalen mit verschiedenen Gerichten zu einer Hauptschale Reis. Also die essen sehr scharf, sehr würzig, sehr lecker. Also mir hat das Essen unheimlich gut geschmeckt. Auch für Vegetarier ist es ideal. Man muss nicht immer Fleisch essen.
Das Schaf hast du auch noch in Erinnerung, Sandy, wahrscheinlich, oder? Du liebst doch scharfes Essen.
Ja, ich habe einmal den Weg in ein einheimischen Restaurant gewagt und 1995 war ich noch nicht ganz so versiert eben wie heutzutage. Und wir wollten es richtig authentisch mit den
Ja.
Freunden von der Reise dann, man findet sich ja so zusammen, das war für alle hart.
Ein bisschen scharf, ja, verstehe.
Ja, ein bisschen sehr.
Ja,
Ein
Getränk.
Highlight fällt mir gerade noch ein
Ja.
zu den Uga Ulagalla Resort. Wir durften abends, wurden wir eingeladen in die Kamata. Das ist ein Restaurant quasi inmitten des Reisfeldes und da haben zwei Frauen aus dem Dorf, die haben morgens um 11 Uhr begonnen mit dem Kochen bis abends 18 Uhr und haben das Essen für uns zubereitet. Und da war die Anfahrt zu der Kamata war für mich schon wunderschön. Es war links und rechts mit Lampignons beleuchtet. Und man kommt da mitten ins Reisfeld und bekommt dann hier diese Curries serviert. Also das war sehr beeindruckend für mich. Auch nationale Getränke, die mir jetzt nicht so gut geschmeckt haben, ehrlicherweise.
Ja.
Aber ja, das war einfach, die haben auf traditionellem Kochgeschirr noch gekocht. Man konnte sich das auch ansehen in so einer Hütte, wo die am Feuer gekocht haben. Und ja, war wirklich beeindruckend für mich. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Kann ich nur bestätigen. Das war ein ganz besonderes Highlight. Man hat draußen gesessen, natürlich mit toller Beleuchtung, nachdem wir uns diese für unsere Begriffe altertümliche Küche angeguckt haben und hatten echt die leckersten Speisen, die diese beiden Frauen aus dem Dorf in traditioneller Kleidung für uns zubereitet hatten. Das war ein richtiges Erlebnis. Es gab natürlich auch ein bisschen Tiere drumherum. Das war für den einen oder anderen, hat das ein bisschen geschmälert, wer so Angst hatte vor Krabbeltieren oder so. Also es flog dann schon mal ein Käfer oder so. Aber ich fand es auch, so wie Moni sagt, war ganz, ganz toll. Und vor allem die einheimische Küche. Also das war wirklich hervorzuheben.
Auch wenn so ein Käfer leuchtet, finde ich den eigentlich ganz schön zwischendurch, aber sonst, ja, kann ich verstehen.
Ja, schön. Wir springen in Folge 2, in Teil 2 und schauen, welche Hotels ihr da noch besucht habt und was euch noch alles so über den Weg gelaufen ist. Ja, vielleicht das auch das ein oder andere Fahrrad wurde wieder genutzt. Vielleicht habt ihr auch den Strand besucht. Das hören wir dann gleich in Teil 2. Bis gleich, ihr beiden. Tschüss.
Bis gleich.
Bis gleich.
Die Welt ist schön. Schau sie dir an. Finde deinen persönlichen Reiseberater auf solamento.com.